Genau, jetzt werden wir wirklich Spaß haben. Nee, ich meine das im Ernst. Wir kommen jetzt zum Thema, das mich nachts wach hält, weil es so toll ist. Und dazu will ich sagen, gestern Abend, als ich hier saß und den drei Vorträgen zuhörte, dachte ich, warum braucht man mich überhaupt an dieser Konferenz? Die drei Vorträge haben alles gesagt. Da war alles drin. Da war alles drin über Kontextualisierung, da war alles drin über Gemeinde, missional sein, und deswegen braucht man mich eigentlich gar nicht mehr für diese Vorträge. Ich habe von den drei Gemeinden lernen können. Ich bin sehr dankbar für euch. Deshalb denke ich, bete ich jetzt, dann gehen wir einfach. Vater, danke für die Zeit. Nee, das ist nur ein Scherz. Ich mache trotzdem weiter. Ich wiederhole einfach, was ihr gestern Abend gehört habt. Okay, missional sein. Fangen wir mal an mit dieser provokanten Aussage. Gemeinde ist nur dann kulturrelevant, wenn sie sich als Träger der Mission Gottes sieht und entsprechend formiert oder transformiert. Jetzt sind wir so wie in der Klasse bei mir in der Freien Theologischen Hochschule. Da komme ich auch manchmal so unter die Studentenschaft und sage, okay Leute, wenn ihr diese Definition seht, was spricht euch da an? Was für Gedanken habt ihr? Was für Worte wollt ihr aufgreifen und uns etwas Neues beibringen? Wer hat Mut? Was spricht dich an in dieser Definition? Ja.
Ich war ein Händler und habe Modelleisenbahn verkauft. Und da gab es einen Transformator. Von Starkstrom auf Schwachstrom. Und ich glaube, formieren ja, aber wir sollen nicht das eine in das andere klein machen oder groß machen. Und deswegen störe ich mich an dem Machen, das Transformieren. Formieren ja, das ist meine Deutung.
Danke. Weitere Aussagen von euch? Okay, er wollt wirklich zum Mittagessen gehen, ja? Okay.
Also mich spricht an, dass nach der Definition die Mission Gottes noch lange nicht zu Ende ist und heute noch aktiv ist und weitergeht. Und was mich anspricht, ist beim Begriff transformieren, dass es nicht darum geht, nur privat für Jesus gerettet zu sein und in den Himmel zu kommen, sondern dass Glaube etwas ist, der was verändert, was spürbar macht und Früchte hervorbringt.
Mhm. Danke. Ja, bitte.
Ich würde gerne, wenn da steht, wenn die Gemeinde sich als Träger der Mission sieht, wenn die Gemeinde nichts zu sagen hat, dann soll sie zu Hause bleiben. Und dann wird Gott warten, bis sie sterben und die nächste Generation verwenden. Nur eine Gemeinde, die eine Mission hat, die Mission Gottes selbst, die aus sich herausgeht, sich selbst gesandt hat im Sohn, die hat das zu sagen.
Meinst du damit zu sagen, dass eine Gemeinde, die die Mission Gottes nicht erkennt oder sich selbst als innerhalb der Mission Gottes sieht, nichts mehr zu sagen hat?
Langfristig und mittelfristig, ja.
Okay. Das ist ja auch eine provokante Aussage, ne? Das hört sich ein bisschen an wie einige, die jetzt in letzter Zeit Bücher geschrieben haben, die auch Ähnliches gesagt haben und dann auch sehr stark kritisiert worden sind. Nicht ich, aber andere. Und hört sich auch ein bisschen wie Bonhoeffer an. Heiko hat ihn gestern Abend auch zitiert, Bonhoeffer, der sagte, Kirche ist Kirche für andere. Und wenn Kirche aufhört, für andere zu sein, hört sie auf, die Kirche Jesus zu sein. Jesus zu sein. Ja, bitte.
Ich muss dabei an ein altes Kinderspielzeug denken. Ich muss so
Bauklötze. An was denken?
Kinderspielzeug.
Ja?
So Bauklötze, so verschiedene Formen, runde, dreieckige, viereckige. Da muss man dann verschiedene Löcher reinstecken. Und ein Dreieck geht dann nicht durch, ein viereckiges Loch durch. Man muss die Form so anpassen, dass es immer viereckig ist, damit das viereckige Loch durchgeht. Also nicht den Inhalt verändert, sondern die Form.
Okay, das heißt, wenn wir, um deine Illustration zu gebrauchen, wenn die Kultur also ein Rechteck ist, dann wird die Gemeinde sich so formieren oder neu gestalten, dass sie in Stil, Atmosphäre und Lehrniveau ein Rechteck wird und in das Rechteck reinpasst. Okay? Gut, also dann danke für eure Beiträge. Lasst uns mal die Frage stellen, was ist dieses Wort missional übrigens und woher kommt das und warum wird das jetzt so oft gebraucht von verschiedenen Leuten? Einige, ich weiß, haben ein echtes Problem mit diesem Wort, weil es anders ist als missionarisch. Und wir sind es einfach gewohnt, über Mission und Missionare und missionarisch sein zu reden. Der Ursprung dieses Wortes kam eigentlich aus den 1960er Jahren und ein gewisser Leslie Newbingen, der lange Jahre ein Missionar in Indien gewesen war und nach England zurückgekehrt ist. Was ihn richtig gestört hat, um das Wort stören zu benutzen, was ihn richtig gestört hat, ist, was er in den Gemeinden Englands sah. Die ganze Zeit, sagte er, während er in Indien weg war, hatten sich die Gemeinden so nach innen geschlossen in England, dass sie sich eigentlich von ihrer Kultur und der Gesellschaft abgesondert hatten, dass es den Gemeinden nur darum ging, sich selbst zu dienen und einfach zu überleben. Und so sagte er dann, was die Gemeinde Jesu wirklich sein muss, ist missionarisch, aber nicht im Sinne von, wie die Gemeinden damals dachten, wir schicken Missionare weit weg in die anderen Länder, sondern dass wir vor Gott erkennen, unser Land ist ein Missionsfeld. Und unsere Bürger, die zu Bürger des Reich Gottes werden, sind die Missionare, die ihr direktes Umfeld erreichen müssen. Und so sagte man dann, das ist missional sein. Missionarisch ist, wir schicken Leute nach Indien, wir schicken Leute nach Korea oder wo auch immer, Afrika. Missional hat damit zu tun, die Gemeinde erkennt, dass Gott sie dort hingestellt hat, wo sie ist, damit sie ihr Umfeld mit dem Evangelium bewegt. Das ist missional sein. Und dazu will ich sagen, missional sein bedeutet also, dass wir tatsächlich die Mission Gottes, dass wir tatsächlich in die Mission Gottes, die er ja schon seit 1. Mose 3,15 hat, wo er versprochen hat, dass er den Samen der Frau schicken würde, den Kopf der Schlange zertreten würde, dabei würde selbst er in die Ferse gebissen werden, dass das der Heilsplan ist, das ist die Ansage von Gott und seiner Gnade. Ja, ihr seid schuldig an diesem Sündenfall, aber ich schicke einen Retter. Und dann Römer 8,23 sagt uns, dass es in der Rettung nicht einfach darum geht, dass Seelen errettet werden, sondern dass das ganze Universum, das nach einer Errettung stöhnt, dass das ganze Universum wieder neu gemacht werden wird durch diesen Retter. Er kam beim ersten Mal, um den Weg für uns frei zu machen in einer Beziehung zu Gott. Er kommt das zweite Mal, um alles wiederherzustellen, so wie es sein soll und für alle Ewigkeit sein wird. Und diese Mission Gottes geht bis in die kleinste Ecke unserer Gesellschaft, auch in die kleinste Ecke in unserer Nachbarschaft und nicht nur in die kleinsten Ecken von weit entfernten Ländern. Das ist die Bedeutung von missional, wie wir es jetzt gebrauchen. Und es hat alles mit Gottes Mission zu tun. Ihr wisst ja, es fing alles an mit einem Tropfen Wasser. So zumindest haben es die Prediger in England und Schottland im 17. Jahrhundert in ihren Predigten oft erklärt. Es fing an mit einem Tropfen Wasser. Es fing an mit Adam. Und dieser Tropfen Wasser wurde weitergegeben in seinem dritten Sohn Seth. Und dann alle seine Nachkommen, die dem Herrn treu blieben. Und dieser Tropfen Wasser ging dann weiter zu Noah und weiter dann zu Abraham und dann zu Isaak und dann zu Jakob. Und dann wurde der Tropfen Wasser 12 Söhne Jakobs. Und dieser Tropfen Wasser wurde dann durch die 12 Söhne Jakobs zu einem Bach. Und dieser Bach floss durch das ganze Alte Testament. Und im Alten Testament haben wir Verheißungen, dass dieser Bach irgendwann einmal zu einem riesigen Strom werden wird. Und dann lesen wir Hesekiel 47, wo der Prophet sagt, er hatte eine Vision. Und aus dem Tempel fließt das Wasser. Und zuerst ist es so hoch wie seine Knöcheln. Und dann so hoch wie seine Knie. Und dann wird's Hüfte hoch. Und dann wird's Schulter hoch. Und dann wird es noch höher. Und es wird noch breiter. Und es fließt durch die Generationen und auf den Seiten des riesigen Flusses stehen Bäume des Lebens und die Blätter sind Heilung für die Nationen. Und dieses Wasser wird Leute von den Stränden mit reinreißen in sich und sie werden in diesem ewigen Wasser schwimmen können und sich freuen können über das neue Leben, das sie in Gott haben. Und wie die englischen Puritaner dann immer predigten, was ein Tropfen Wasser war und zu einem Bach geworden ist und dann zu einem riesigen Fluss geworden ist, wird bei der Wiederkunft Jesu zu einem Ozean. Und Daniel hat auch darüber prophezeit. Er hat gesagt, oder er hat zumindest Nebukadnezars Traum so erklärt, dass es einen riesigen Stein geben wird. Der wird kommen und alle andere Reiche zertrümmern. Und dieser Stein wird zu dem Reich werden, das über die ganze Welt herrschen wird. Und dieser Stein wird so groß wie ein Berg. Da muss man schon ein Großdenker werden, wenn man über Gottes Missionsplan denkt. Leute fragen mich an dieser Stelle oft, aber werden wir nicht entrückt? Es kommt drauf an, ob es sowas gibt oder nicht. Viele von euch glauben wahrscheinlich an eine Entrückung, bevor das alles geschieht. Aber es gibt auch viele Christen, die Römer 11 und diese Prophezeiung im Alten Testament anders lesen. Und zwar, dass es am Ende der Geschichte eine weltweite Erweckung geben wird, parallel zu einer weltweiten Verfolgung von Christen. Übrigens, im letzten Jahrhundert sind mehr Menschen in dieser Welt zum Glauben gekommen, als in allen Jahrhunderten zusammen davor. Und es sind im letzten Jahrhundert mehr Menschen umgebracht worden wegen ihres Glaubens, als in allen 19 Jahrhunderten davor. Also wir leben in ganz interessanten Tagen, aber der Punkt ist einfach dieser, dass in Apostelgeschichte 2 der Heilige Geist ausgegossen wird. Leute sind zusammengekommen in Jerusalem von vielen verschiedenen Nationen und der Heilige Geist wird ausgegossen. Plötzlich entsteht eine Gemeinde in Jerusalem aus 3000 plus Menschen, eine sehr diverse und internationale, multikulturelle Gemeinde. Und davon geht es dann in die verschiedenen Nationen. Und Jesus hat ja auch in Markus 13 gesagt, wenn er zurückkommt, dann kommt er, um Menschen aus allen Stämmen, Nationen und Sprachen zu sich zu rufen. Das ist so der große Höhepunkt der Geschichte. Und darauf geht jetzt die Geschichte zu. Auf diesen Punkt, wo Jesus zurückkommt und er uns zusammen beruft als sein Volk, und wir werden gemeinsam vor ihm stehen, von allen Stämmen, allen Nationen, allen Sprachen, allen Ecken, allen Nachbarschaften. Das heißt, die Gemeinde ist eigentlich der Träger dieser Mission zurzeit in jedes kleine Eck und Kaff. Und deshalb sind wir Gemeinde. Wir sind Gemeinde nicht, um uns selbst zu dienen. Nicht nur, um uns selbst zu dienen. Ist die Gemeinde da nur für Christen? Die Gemeinde ist da, um Christen aufzubauen. Richtig. Und die Gemeinde ist da, damit die aufgebauten Christen sich um die Welt kümmern und um die Ecken in ihren Nachbarschaften kümmern und die Menschen, die dort wohnen. Denn die Gemeinde ist ein Teil Gottes Missionsplan. Mission ist nicht etwas, das wir erfunden haben, ist auch gar nicht etwas, das wir eigentlich steuern durch unsere Missionsgesellschaften. Mission ist Gottes Idee, Gottes Werk, und der, wie Missionsgesellschaften und Gemeinden mitspielen in diesem Plan, ist immer Gott zu fragen, wo bist du jetzt am Wirken, dass wir mitarbeiten dürfen? You get it? Okay. Das heißt also, Gemeinde ist nur dann kulturrelevant, wenn sie als Träger der Mission Gottes sich so sieht und sich entsprechend transformiert. Nun, wenn wir tatsächlich Gemeinde sein sollen, durch die Menschen zum Glauben an Jesus kommen, das heißt, wenn deine Gemeinde und deine Gemeinde und deine Gemeinde eigentlich ein Teil dieses Flusses ist, der seit Apostelgeschichte 2 besteht und immer breiter und breiter wird, dann wie formieren wir uns, Rechteck, wie formieren wir uns, damit durch unsere Gemeinde Menschen in allen Ecken und Nachbarschaften das Evangelium hören können und zum Glauben an Jesus kommen können? Und dafür will ich euch jetzt auf drei Ebenen bringen, um das mit euch zu besprechen. Die erste Ebene ist das ganze Gemeindeleben. Also das ganze Gemeindeleben soll missional sein. Und was gibt es da für Aspekte des Gemeindelebens? Da gibt es Anbetung. Das heißt, wenn wir Gott loben, dann ist auch für uns die Frage da, wie kommunizieren wir für Leute, die nicht Christen sind und anwesend sind in der Gemeinde, wie kommunizieren wir durch die Anbetung, dass Jesus der einzige mögliche Retter ist und dass Jesus der Weg zu Gott ist. Ich würde sogar so radikal sein wollen, und dass, wenn es ein Team in der Gemeinde gibt, das die Aufsicht über Anbetung hat oder den Lobpreis im Gottesdienst immer planen soll, würde ich diesem Team die Frage stellen wollen: Habt ihr in euren Plänen einen Weg eingebaut, durch den Nichtchristen durch Anbetung zum Glauben an Jesus kommen können? Durch euren Aspekt des Dienstes sozusagen. Habt ihr an die Nichtchristen gedacht? Und dann gibt es Gemeinschaft. Wird ja auch in Apostelgeschichte 2, 42 erwähnt, als ein Teil des Gemeindelebens. Da würde ich die Frage stellen wollen: Wie machen wir in unserer Gemeinschaft als Gemeinde den Weg frei für Nichtchristen in die Gemeinde zu kommen und zu Jesus Christus zu kommen? Wie gestalten wir, wenn du das lieber hast als transformieren oder formieren, wie gestalten wir unsere Gemeinschaft, damit Leute, egal wer sie sind, sich willkommen fühlen, sich integriert fühlen und mitmachen können? Ich muss euch sagen, wir haben einer der tollsten Dinge, die wir jemals erlebt haben in unserer kurzen Geschichte. An diesem Wochenende sind wir Mosaikkirche 2 Jahre alt, und letzten Sommer, also 2013, hatten wir unseren Gemeindepicknick. Das war Das war the craziest picnic, den ich jemals erlebt habe. Das war so ein Picknick, wo nach dem Picknick bekam ich eine E-Mail von unserer engsten Mitarbeiterin im Team, auch eine Missionarin wie wir, und die unheimlich viel mit Kontakte knüpfen zu tun hat und mit Migranten zu tun hat. Und sie schrieb zu mir diese Zeile: This church is out of control. Seitdem schreibt sie diese Zeile ab und zu: Diese Gemeinde ist außer Kontrolle geraten. Und was sie damit meint, ist nicht etwas Negatives, sondern wir planen einen Picknick. Und dann kommt der Heilige Geist und tut etwas, wo wir einfach sagen, what? Zum Beispiel waren wir zu der Zeit so, was weiß ich, um die 50 Leute, und zum Picknick kommen 100. Und die Hälfte davon Leute, die wir nie gesehen haben. Und die meisten von denen, die wir nie gesehen haben, Muslime. Weil jemand gesagt hat, hey, die haben ein Picknick am Samstag, wollt ihr mitkommen? Ja, und plötzlich kommen 20 Eritreer dazu, die wir gar nicht kennen. Und dann kommen Afghanen dazu. Und plötzlich merken wir, da sind die Afghanen und da sind die Iraner. Die mögen sich ja gar nicht in der Welt. Und die spielen Volleyball zusammen. Ne? Und dann kommen noch die Deutsche da rein, die verstehen gar nicht, was die da in Farsi zueinander sagen oder brüllen. Und dann hat ein Afghane später, also Monate später, hat er sein Zeugnis gegeben, kurz bevor er getauft wurde, aus dem Islam in die Nachfolge Jesu. Und er sagte, eines, was ihn am meisten angesprochen hat, war an dem Tag, habe ich gesagt, er war Afghaner? Richtig. An dem Tag, wo wir das Picknick hatten, da hat er Volleyball gespielt. Er war dabei und er merkt, dass ein Iraner am Rand stand und zuschaute. Und ein anderer Afghane sagte zu dem Iraner, hey, komm, spiel doch mit. Und er sagte, in meiner Nation wäre das nie geschehen. In meinem Islam wäre das nie geschehen. Aber Jesus ist so voller Liebe, dass ein Afghaner, einen Iraner, der ja eigentlich aus dem Afghanen Dreck macht in der Welt, sagen kann, bitte komm, spiel Volleyball mit uns. Und es war einfach so eine Sache, da kamen die Frauen mit Kopftücher und da kam einer, der eigentlich einige Wochen früher bei Susan und mir zusammen mit 9 Muslimen Abendessen gegessen hat. Und sollte ein Abend sein, wo sie alle ihre Fragen loswerden können. Und er war derjenige, der alle Fragen gestellt hatte. Er hatte alle Argumente gegen das Christsein und so weiter. Er war so richtig militaristisch mit seinem Islam. Und er bringt seine Frau und seine Kinder zum Picknick. Und am Ende kommt er zu mir und flüstert in mein Ohr, "This was a very good time for my family." Und ich denke, Mann, woher kommt das? Das war so ein Tag, wo man plötzlich gesehen hat, die Gemeinschaft hier wird gesprengt, sozusagen von allen Erwartungen. Und Gott tut etwas Harmonisches hier unter uns. Und Leute finden durch die Gemeinschaft eine offene Tür in die Gemeinde. Die Frage ist, ob ihr so eine offene Tür in eurer Gemeinschaft für jeden Außenstehenden, der reinkommt, einplant. Und ob ihr eure Gemeinden schult, wie sie sich zu verhalten haben, wenn die Frau im Schleier, wenn die Prostituierte, wenn die Leute aus all den anderen Völkern und ganz besonders die Türken anfangen, jetzt in die Gemeinde zu kommen. Wie werden wir reagieren? Wie werden wir die Liebe Gottes zeigen, damit wir nicht individuell, sondern kollektiv sagen, hey, kommt, macht mit in diesem riesigen Fluss. Und dann Wort und Lehre. Das heißt, wie predigen wir jetzt und wie lehren wir Gottes Wort, wenn wir wissen, dass es Nichtchristen gibt? in der Gemeinde, im Gottesdienst. Hier könnte man vieles sagen, machen wir noch immer die Unterscheidung zwischen Evangelisationspredigt und Aufbaupredigt. Und morgen werde ich euch erklären, wenn man einmal evangeliumszentriert geworden ist, dann gibt es diese Unterscheidung gar nicht mehr. Okay? Dann predigst du Christus aus dem Text und er baut seine Gemeinde auf und er führt durch so ein Predigen Leute, die ihn nicht kennen, zu sich selbst. All das zu sagen, in diesem Bereich müssen wir uns die Frage stellen, wie predigen wir oder wie sollen wir jetzt anders predigen, wenn wir anfangen, über die Leute zu denken, die Jesus nicht kennen, dass sie am Sonntagmorgen oder Nachmittag oder wann auch immer da sein werden. Und dann gibt es den Bereich von Jüngerschaft. Wie gestalte ich jetzt Jüngerschaft, wenn ich weiß, dass unsere Gemeinde missional sein soll? Das heißt, unsere Gemeinde denkt an die Nachbarn, unsere Gemeinde denkt an die anderen Völkergruppen. Und wenn sie mal dazukommen, wie werden wir sie, wenn sie sich zu Jesus bekehren, wie werden wir sie aufbauen? Was für Kurse brauchen wir? Wie werden wir unsere Hauskreise gestalten, damit sie lernen können, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein? Und dann der ganze Bereich von Evangelisation und Mission. Wie gehen wir in diese Ecken unserer Nachbarschaften, unseres Bezirks? Wer geht? Nach welchen offenen Türen suchen wir? Und wir fangen an, so zu denken. Und wir fangen auch an zu denken, wenn jetzt Leute, die angesprochen sind oder werden in den Ecken unserer Nachbarschaften, unseres Bezirks, wenn die jetzt anfangen, in das Gemeindeleben einzutreten oder zum Gottesdienst zu kommen, wie werden wir sie integrieren? Das ist eine riesige Frage. Ihr habt gestern Abend diesen ganzen Entwurf von KIK in Innsbruck gesehen. Die haben sich nämlich diese Frage gestellt. Wenn jemand kommt zum ersten Mal, wie werden wir antworten? Wenn er zurückkehrt, wie werden wir antworten, um ihn zu ermutigen, ein drittes Mal zu kommen? Wenn er ein drittes Mal kommt, wie helfen wir ihm zu finden, was jetzt genau für ihn oder sie der richtige Platz ist im Gemeindeleben, um einen Schritt weiterzukommen, entweder in der Reife in Christus oder einen Schritt weiterzukommen in Richtung Bekehrung. Und das muss man dann alles durchdenken und damit rechnen. Die Leute werden kommen, wenn wir das durchdenken, weil der Heilige Geist will unsere Gemeinden dann so gebrauchen, dass er dann auch die Leute bringt, damit sie durch unsere Gemeinde zu Jesus kommen können. Wie gestalten wir also Evangelisation und Mission und wie gestalten wir sozialdiakonischen Dienst? Jemand hat mich gerade gefragt, jetzt ist ein Islamzentrum gegenüber unserer Gemeinde aufgemacht worden. Was ist unsere Verantwortung als Gemeinde? Das ist eine tolle Frage. Dass die Frage überhaupt gestellt wird, ist toll. Gratuliere die Gemeindeleitung, dass sie diese Frage stellt. Und gratuliere auch, wie ihr vom Heiligen Geist die Antworten bekommen werdet, was das jetzt bedeutet. Aber ich würde auf jeden Fall rübergehen und mich vorstellen wollen und würde auch den Leuten dort sagen wollen, wir sind hier, um unsere Nachbarschaft zu dienen. Ihr seid in unserer Nachbarschaft. Wenn es irgendwas gibt, das wir innerhalb unserer Überzeugungen tun können, um euch zu dienen, lasst uns bitte wissen. Das würde ich sagen. Okay, also, das ganze Gemeindeleben ist missional. Zweitens, der ganze Gottesdienst ist missional. Das heißt jetzt nicht, denken Österreicher auch immer Antithese zu These? Die Deutschen, also bei mir in meinen Klassen, wenn ich etwas sage, dann gehen die Hände sofort hoch. Und dann fängt jede Frage an mit Ja, aber. Also Antithese wird sofort gedacht, weil wir müssen ja gründlich sein und wir müssen deshalb ganz sicher machen, dass in dieser These keine Irrlehre vorhanden ist. Deshalb müssen wir jetzt die Antithese hervorheben und hoffentlich kommen wir zu einer Synthese. Und ich sage immer, Leute, ihr könnt Antithesen hervorheben, so viel ihr wollt. Das macht aber nicht aus meiner These eine Unwahrheit. Okay? Und die Synthese wollen wir sowieso nicht, weil die Wahrheit steckt schon in meiner These. Okay. Wo waren wir? Gut, das war Hegel. Wir sind jetzt wieder beim missionalen Gottesdienst. Und genau, was es nicht bedeutet, ist, dass der Gottesdienst jetzt eine Evangelisationskampagne sein soll, statt eine Zeit der Anbetung vor dem Thron Gottes. Das bedeutet das nicht. Was es bedeutet, ist, dass wir vor Gott treten als eine kollektive Versammlung. Wir treten vor Gott, um ihm zu sagen, wie groß er ist, wie wunderbar er ist. Und wir bringen sogar Leute mit, die das gar nicht verstehen, die vielleicht noch gar nicht verstehen, was hier gerade abläuft. Das Einzige, was sie verstehen, wie Laura gerne es mir sagte im Café am anderen Abend, irgendwie fühlte sich das gut an. Irgendwie fühlt sich das richtig. Ja, warum? Das ist das Ganze mit Gott hat die Ewigkeit in deine Seele gesteckt und so weiter. Es ist das wieder nach Hause kommen, sozusagen. Und wir bringen sie mit. Wir müssen da uns die Frage stellen, wie tun wir das? Wie machen wir es den Nichtchristen am leichtesten, mit uns vor dem Thron Gottes zu stehen? Und wir kommen auch in die Gegenwart des Wort Gottes und hören, was Gott zu uns zu sagen hat. Das ändert sich nicht. Wir werden einfach ein bisschen mehr sensibler gegenüber Leute, die das alles noch nicht begreifen. Und die noch nicht wissen, wo das Zuhause ihrer Seele ist. Das ist alles. Und das heißt, jetzt wir schauen uns die verschiedene, was ich nenne, Kontaktpunkte zwischen Evangelium und Nichtchristen an, im Gottesdienst, um uns die Frage zu stellen, wie sieht jetzt Sensibilität aus? Okay, zuerst einmal in der Begrüßung. Ich liebe Begrüßung. Also ich habe auch von meinen Studierenden gelernt, weil die haben eigentlich bei uns in Mosaikkirche das ganze Begrüßungssystem auf die Beine gestellt. Und ich staune jeden Sonntag, wie die das machen. Weil wir ja viele Muslime bekommen und Leute aus anderen Ländern, ist es unmöglich für kleine Gehirne, jeden bei Namen zu kennen. Deshalb, wenn man begrüßt wird, wenn man in den Saal kommt oder vor beim Eingang, wenn man durch den Eingang geht, dann bekommt man zuallererst ein Geschenk, wenn man da ist zum ersten Mal, Schokolade, ein kleines Büchlein und irgendwas anderes auch noch. Und man wird aber sehr herzlich begrüßt und man bekommt auch ein kleines Namensschild aufgeklebt, ja. Ich liebe es. Also wir haben öfters Leute in unserer Gemeinde, die heißen Mohammed. Aber dann gibt es die ganz komplizierten Namen wie Asani El-Falm-Komi oder sowas. Ne? Und also sowas würde ich mir nie merken. Aber dann dieser Person einfach entgegenkommen zu können, sie hat sich gerade hingesetzt, wir haben noch nicht mit dem Gottesdienst angefangen, aber ich zumindest, ich stehe da rum und sehe diese Person hier zum ersten Mal, einfach hingehen zu können, hi, Fasani El Fasan oder irgend sowas. Ne? Ja, ich heiße Steven und oder Stefan oder vielleicht in deiner Sprache was anderes und bin so froh, dass du hier bist. Aus welchem Land kommst du? Und dann einfach diese Begrüßung, das gibt den Leuten das Gefühl, hey, hier freut man sich, dass ich hier bin. Und hier habe ich einen Namen. Und hier habe ich Wert und Würde. Und das hört sich ja eigentlich ein bisschen wie Reich Gottes an. Und dann, wenn wir den Gottesdienst anfangen, das machen die ja in Kick auch so, wenn wir unseren Gottesdienst anfangen, dann egal wer die Moderation hat, weiß, in Mosaik gibt es ein Sprichwort, das wird am Anfang jeden Gottesdienstes gesagt, egal an welchem Standort, zu welcher Uhrzeit, es wird immer gesagt, nachdem man gesagt hat, hallo, herzlich willkommen, Ich heiße Erika und ich mache heute die Leitung durch diesen Gottesdienst. Und ich will einfach sagen, jetzt geht's los. Egal wer du bist, wir sagen nicht, uns ist es egal wer du bist. Ne? Wir sagen, egal wer du bist, egal von woher du kommst, egal was du glaubst, egal was deine Religion ist, egal was dein Erlebnis mit Kirche ist, auch wenn es ein schlechtes Erlebnis mit Kirche ist. Und viele von uns haben schlechtes Erlebnis mit Kirche schon gemacht. Egal, du bist hier herzlich willkommen. Meistens sagen wir dann, wir sind hier eine christliche Kirche. Das heißt, wir werden jetzt Jesus anbeten, weil viele von uns glauben, er ist Gott von Gott gekommen als Retter, der uns auch in eine Beziehung zu Gott bringt. Aber egal, ob du das glauben kannst oder nicht, ich bin mir sicher, dass in dieser nächsten Stunde oder eineinhalb Stunde von Gottesdienst dein Herz berührt wird, vielleicht sogar herausgefordert wird. Ich sage nie, wir wollen nur, dass ihr euch wohlfühlt. Das ist Quatsch. Wenn man vom Evangelium attackiert wird, fühlt man sich nicht wohl. Wir wollen, dass ihr heute auch erleben könnt, wie bewegend das Evangelium ist und wie es uns herausfordert. Und ich bin mir sicher, das wirst du erleben in dieser nächsten Stunde. Also. Deshalb, unser Thema heute ist da, und deshalb die Lieder, die wir jetzt singen werden, auch wenn du nicht alle Worte verstehst, die Lieder, die wir singen werden, werden mit diesem Thema zu tun haben, die Gebete, die wir beten werden, werden mit diesem Thema zu tun haben, die Predigt wird heute von so und so gehalten. Es geht da auch um dieses Thema, weil was wir durch diesen Gottesdienst heute erleben wollen, während wir vor Gott stehen und ihm sagen, wie toll er ist, und er zu uns spricht durch sein Wort und uns sagt, wie wir in seiner Schönheit zu leben haben, dass ganz spezifisch dieses Thema, darum geht es heute. Also, herzlich willkommen. Band, fangt an. Okay, und dann 1, 2, 3, 4 und dann geht's los. Ne? Oder und dann geht's los. Wie auch immer. Okay, das ist Begrüßung. Ich nenne Begrüßung inklusivistisch exklusiv. Das heißt, wir begrüßen die Leute in so einer Art, dass alle inklusiv sich inklusiviert, neues Wort, fühlen. Ja, aber wir sind exklusiv, indem wir sagen, es geht uns um Jesus Christus. Und wir glauben, er ist Gott und der Weg zu Gott. Also wir sind inklusivistisch exklusiv. Okay, dann... nächster Teil ist Lobpreisliturgie. Da geht es darum, wir verstehen natürlich die Kultur, wir hoffen zumindest, dass wir die Kultur verstehen. Wie sprechen wir am besten die Kultur an? Und das hat jetzt auch mit Lieder, die wir singen und auch andere Teile der Liturgie. Also Lobpreis ist ja nicht nur Musik. Und ich hoffe, dass unsere Gemeinden das auch kapieren. Ja, es ist nicht nur singen und viele Männer wollen ja sowieso nicht singen, aber die wollen lieber brüllen. Manchmal stelle ich mir die Frage, wenn unsere Gottesdienste ein bisschen maskuliner werden würden, wie würde das aussehen? Also wir hatten gerade ein Männerfrühstück bei uns in Frankfurt und da hat einer von den Männern, ja, also in dem Tag von ISIS und so macht man das nicht gerne. Aber er hat uns dazu gebracht zu sagen, okay, ich kam gerade von dieser Konferenz mit für Männer und da haben wir als Männer alle so zusammen, alle 200 in einem Chor, da hat der Leiter geschrien zu uns, wer ist euer Retter? Und wir haben alle gebrüllt, Jesus! Und dann hat er geschrien, was ist euer größter Auftrag? Ihm zu dienen! Und ich denke, wow, okay. Also, das hört sich sehr wie Militär an. Aber, wir reden ja auch über Reich Gottes. Und, das war richtig maskulin. Also, ich war 5 Tage heißer, weil ich so laut gebrüllt habe. Und habe mich dann die Frage gestellt, das ist jetzt einfach so, um hier ein bisschen lachen zu können, dann gehe ich konkret weiter. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, was brauchen wir eigentlich oder wie gestalten wir unsere Gottesdienste, damit nicht nur Frauen, sondern auch Männer fühlen like, hey, hier wird meine Sexualität angesprochen oder sowas. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Okay, das war Nebensache. Okay, hey, so. Lobpreis und Liturgie, genau. Was wichtig ist, ist nicht, dass wir die Lieder ändern, weil wir denken, jetzt kommen Nichtchristen dazu, sondern dass wir die Lieder erklären. Und wenn euer Lobpreisplanungsteam die Lieder aussucht oder irgendjemand die Gebete aussucht, was auch immer ihr in eurer Liturgie habt, dann ist die Frage immer, wird der Nichtchrist das verstehen? Und wenn die Antwort ist nein, das würde er nicht verstehen, dann ganz kurz, bevor wir das Lied singen, eine schnelle Erklärung, Leute, in diesem nächsten Lied geht es um Schafe. Ja? Okay. Und für diejenigen unter uns, und es gibt viele, denke ich, die nicht verstehen, warum singen die Christen immer von Schafen, es geht ganz einfach darum, dass der Herr uns sagen wollte, wir sind so dumm wie Schafe. Und wir brauchen jemand, der den Weg voran weiß, und deshalb ist Jesus unser Hirte. Und wenn wir jetzt über die schönen kleinen Schäflein singen, versteht ihr, es geht um uns. Okay? Und der Herr ist der Hirte. Also, das kommt ja übrigens auch aus Psalm 23. Einige von euch haben das vielleicht auch in eurer Kindheit irgendwann oder im Konfirmandenunterricht mal gelernt. Der Herr ist mein Hirte und deshalb wird mir nichts mangeln. So, jetzt singen wir dieses Lied. Einfach eine kurze Erklärung, dann wissen die Nichtchristen, oder vielleicht wissen sie noch immer nicht, warum wir über Schafe singen, aber sie wissen zumindest, wir haben an sie gedacht. Nee, ihr lacht, aber das ist ein Kompliment für sie. Ne? Die merken, also die fühlen sich dann sofort inklusiviert. Neues Wort, auch missional. Inklusiviert. Und das ist, was wir sagen wollen. Über Predigt habe ich schon gesagt, da ist es wichtig, dass wir Prediger in der ganzen Woche, in der wir uns vorbereiten auf die Predigt, dass wir uns die Frage stellen, welche Fragen oder Gegenargumente würden Leute in der Gemeinde an diesen Punkten bringen wollen. Wenn Nichtchristen kommen, übrigens, wenn keine da sind, dann tu, als wären sie da. Bitte, ja? Weil, wie Tim Keller mal gesagt hat, wenn sie nicht da sind und wir anfangen, so zu tun, als wären sie da, dann kommen sie auch. Weil der Heilige Geist sieht dann das als ein Brutkasten für Bekehrung eurer Gemeinde und er schickt dann die Leute. Und deshalb, es kann komisch sein, ihr habt 20 Leute da, alle sind schon 30 Jahre plus Christen und ihr sagt, für die unter uns, die nicht glauben, dass Gott existiert. Okay, erklärt das einfach dann den Leuten. Leute, ich mache einfach so, als wären Nichtchristen hier, damit ihr auch frei fühlt, eure nichtchristlichen Freunde einzuladen und mitzubringen, weil ihr dann wisst, sie werden auch angesprochen werden. Okay? In der Predigt immer nachdenken, was für Fragen würden sie stellen, was für Gegenargumente würden sie bringen. Und dann einfach in der Predigt, nimm dir die Zeit zu sagen, diese Fragen auch anzusprechen, als hätte jemand gerade diese Frage gestellt. Er fühlt sich so geehrt, wenn er hört, du hast schon an seine Frage gedacht. Du bist also voll mit dabei in seinem Leben. Du denkst an die Zweifeln und die Herausforderungen, die er hat mit diesem Glauben. Und dann sagst du ganz einfach, wie wir auch gestern von Kick gelernt haben, nicht unbedingt einige von euch denken an dieser Stelle, sondern wir sagen, einige von uns denken an dieser Stelle. Aber wie kann man so etwas sagen? Weil das bedeutet dann, dass alle anderen Religionen falsch sind. Und das wollen wir nicht sagen. Und dann gibst du eine Antwort. Oder du sagst ihnen, ich weiß, das ist deine Frage. Und vielleicht wollen wir uns dann nach dem Gottesdienst einfach treffen, damit du dann auch diese Frage stellen kannst. Vielleicht machen wir eine Gesprächsrunde. Während die anderen alle knabbern an den Brezeln und so weiter, da in der Ecke haben wir eine kleine Gesprächsrunde, da werde ich sein, da könnt ihr dann diese Fragen stellen. Einfach so etwas. Und dann das Abendmahl. Das Abendmahl ist eine wunderbare Zeit, um Nicht-Christen mit reinzubringen, ohne dass sie am Abendmahl den Elementen teilnehmen. Weil am Abendmahl, da bewegt sich der Heilige Geist in unseren Herzen, da gebraucht er das Bild eines zerbrochenen Leibes und ausgegossenem Blut, dass Gott so bereit war, so gnädig war, sich hinzugeben für uns. Das ist eine Liebe, nach der sich jede Seele sehnt. Und deshalb das Abendmahl so zu konstruieren, dass während es die Christen sind, die das Abendmahl zu sich nehmen, dass es alle sind, die irgendwie mitbeteiligt werden können. Wir haben, ich denke, ihr macht das auch in Kick, wir haben bestimmte Gebete zum Beispiel, die wir in unser Programmheft reinschreiben. Ein Gebet, das ein Atheist beten kann. Was eigentlich lustig ist. Ne? Also, lieber Gott, ich glaube nicht, dass es dich gibt, aber das ist ein Gebet. Oder ein Gebet, das ein Skeptiker beten kann. Oder ein Gebet, das jemand beten kann, der fast am Punkt der Bekehrung ist, aber noch nicht ganz bereit ist. Und wir sagen einfach, für die, die noch nicht Nachfolger Jesu sind, während des Abendmahls, bitte, da sind die Gebete, sucht euch das Gebet aus, das dich am meisten anspricht und bete das einfach und frage Gott, hey, wenn es dich wirklich gibt, würdest du dich mir offenbaren? Und manchmal gibt es auch Stationen, wo man hingehen kann während des Abendmahls, um etwas aufzuschreiben oder etwas zuzuhören, irgendwas. Und auf alle Fälle, wir singen Lieder über das Kreuz während des Abendmahls und dann können alle einfach mitsingen oder mithören und lassen die Wörter einfach auf sich einwirken. Und das ist eine wunderbare Zeit für Nichtchristen. In den Ankündigungen haben wir wieder einen Anknüpfungspunkt an die Nichtchristen. Besonders, wenn wir ihnen etwas anbieten können. Ja, wir haben in dieser Gruppe in dieser Woche sämtliche Hauskreise. Ihr seht im Programmheft, wo alles es Hauskreise gibt. Für diejenigen unter uns, die noch große Zweifel haben über den christlichen Glauben, viele Fragen haben, wir haben Entdeckergruppen. Und es gibt diese Woche zwei. Und ihr merkt, das sind die zwei hier unten im Programmheft. Bei der einen geht es um, wer war Jesus und was hat er mit uns zu tun. Bei der anderen Gruppe geht es um Zweifelsfall. Also alle Zweifeln werden da wirklich auf den Tisch gelegt und diskutiert. Und ihr alle seid herzlich willkommen, zu einer dieser Entdeckergruppen zu gehen. In den Ansagen können wir Ihnen dabei erklären, wir haben an Sie gedacht. Und dann in der Gemeinschaft vor und nach dem Gottesdienst einfach sicherzustellen, dass die Leute, die neu sind, die Leute, die noch nicht Christen sind, die Leute von anderen Religionen, dass sie sich einfach umarmt fühlen, ohne sie zu umarmen, wenn du das nicht machen willst, und dass sie sich mit einbezogen fühlen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Es gibt immer Leute in unserer Gemeinde, dessen Auftrag, ich bin einer davon, dessen Auftrag es ist, immer Ausschau zu halten, wer steht alleine. Oder wer ist neu. Und wenn ich jemand alleine stehen sehe, dann werde ich auch manchmal so richtig radikal, dann gehe ich einfach so an einem meiner guten Freunde vorbei und sagt, okay, komm mit. Und dann reiße ich ihm am Arm und sag, hi, wie geht's dir denn? Du, der Gerd und ich, wir wollen dich begrüßen. Gerd, du heißt Fasan El Fasan und das ist der Gerd und so weiter. Aber wenn ich denke, dass es eine Frau ist, wenn ich weiß, dass es eine Frau ist, gut, Wurst, ne? Wenn ich Ja, wir hoffen, er kommt auch, oder sie. Und wenn ich weiß, dass es eine Frau ist, dann natürlich nehme ich eine Frau mit und sag, komm, wir begrüßen diese neue Person. Das ist ein toller Moment, weil nicht nur wird sie uns beide erleben können, ich kommuniziere auch zu diesem Mitglied. Weißt du was? Wir haben Ausschau auf Leute, die ganz alleine stehen. Und jetzt hast du das gerade gelernt. Ne? Das heißt, nächste Woche wirst du es wahrscheinlich von selbst tun. Das ist einfach eine wertvolle Zeit, diese Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Wir sind gleich so weit, dass wir essen gehen sollen. Deshalb will ich schnellstens voranschreiten und euch mit diesem Punkt hier zum Ziel führen. Und zwar, dass die ganze Gemeinde wird also missional. Das heißt, die Gemeinde sieht sich selbst als ein Missionsvorposten. Und wir denken nicht mehr, dass die Missionsorganisationen sind diejenigen, die Mission betreiben. Wir sehen unsere Gemeinde als eine Missionsorganisation, die den Auftrag hat, ganz besonders auf ihr Umfeld zu schauen, als ihr Missionsfeld. Das bedeutet dann auch, dass jedes Mitglied ist ein Missionar zu seinem Netzwerk von Kontakten und Freunden. Und das in unserem Mitgliedskurs, 6 Stunden langen Mitgliedskurs, den wir haben, das verarbeiten wir mit jedem, der Mitglied werden will. Wir prägen es den Leuten ein. Du bist in dieser Gemeinde, weil du ein Netzwerk hast. Und dein Netzwerk ist dein Missionsfeld. Und du bist der Missionar. Das heißt, wie wir gestern Abend so toll gehört haben, dein Auftrag ist nicht ein christliches Kaninchen zu sein, das den ganzen Tag lang tief im Loch verbringt mit all den anderen Christen und nie hervorkommt in die Gesellschaft, wo Leute fragmentiert sind, wo Leute verwirrt sind, wo Leute verloren sind, sondern wir sind hier als ein Missionsvorposten und die Leute, die Gott in dein Leben bringt, durch deinen Job, in deiner Nachbarschaft, durch den Club, in dem du bist oder wo du spielst, was auch immer, das sind Leute, die sind nicht zufälligerweise deine Kontakte. Der Heilige Geist hat diese Leute über deinen Weg gebracht, weil er gesagt hat, hier, du machst ja mit in meinem Strom, der einmal zu einem Ozean wird. Also, hier sind die Leute, die du von den Stränden mit reinreißen kannst in das Wasser. Und wir sagen dann immer, bringt eure Freunde. Leute, bringt eure Freunde zum Gottesdienst. Natürlich, dann ist der Druck auf den Gottesdienst und die Gemeinde, dass sie den Gottesdienst so formiert haben, dass wir uns nicht schämen müssen, wenn wir unsere nichtchristlichen Freunde bringen und dann da vorne etwas gesagt wird, wo wir wissen, ich glaube, ich habe gerade meinen Freund betrogen. So ungefähr, ne? Okay. Und das Letzte, was ich sagen will, ist, nicht nur jedes Mitglied ist Missionar zu seinem Netzwerk, sondern jede Kulturgruppe in der Gemeinde ist Missionar zu seiner Kulturgruppe. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir verstehen, als Gemeinde sind wir in diesem Strom dabei, Gottes Strom dabei. Wir haben nicht das Recht zu sagen, wir wollen keine Ausländer. Das ist nicht unser Recht. Es ist sein Plan, dass wir Ausländer haben. Denn sein Plan ist, wenn Jesus zurückkehrt, Menschen von allen Stämmen, Nationen und Sprachen zu sich zu rufen, um zu zeigen, was bin ich denn für ein wunderbarer Herr? Weil niemand hat es verdient, gerettet zu werden. Und ich in meiner Gnade war bereit, Milliarden von Menschen zu retten. Und wir werden alle auf die Knie gehen und sagen, wow, danke für so eine Gnade. Und dass ich dabei sein darf. Und das müssen wir in unseren Gemeinden verstehen. Darum geht es. Dieser große Fluss, der zu einem Ozean wird. Und deswegen offene Türen für Menschen von allen möglichen Kulturgruppen, weil wir wissen, dass der Herr diese Leute am besten gebrauchen kann, ihre eigene Menschen von ihren eigenen Völkergruppen zu erreichen. Am Ende eine wahnsinnige Geschichte für euch, was gerade passiert ist. Ich nenne einfach das Land Azuka, gibt es ja nicht, aber ich darf nicht verraten, um welches Land es hier geht, weil es einfach zu gefährlich ist. Wir haben tatsächlich jemanden in unserer Gemeinde von dem Land Azuka. Also nicht, aber wir haben tatsächlich in unserer Gemeinde jemanden, der von der Polizei aus seinem Land angerufen worden ist und dem gesagt wurde, wir wissen, dass du dich zu Jesus bekehrt hast. Wir verfolgen alles, was du auf Facebook schreibst. Wir wissen, dass du auch einige Leute aus Azuka geholfen hast zu fliehen. Die waren bei dir zu Hause und die sind auch weiter geflohen. Und wir wollten sie schnappen. Wir wissen, dass du sie, behaust hast. Beherbergt hast. Und wir wollen dir nur sagen, wir kriegen dich. Okay? Es ist gefährlich. Also, vor einigen Wochen waren 3 Leute aus Azuka in Lidl einkaufen. Und sie sprachen Azukisch zueinander. Und während sie Azukisch sprachen und ja, jetzt brauchen wir auch noch Karotten, plötzlich ist ein 4. Mensch aus Azuka an ihrer Seite. Und er sagt, ach, ich höre meine Sprache Azukisch, wie schön. Und dann stellen sie sich vor und er stellt sich vor und er sagt, ja, ich bin Hauptsteward für die Azuka Airline und ich fliege jede Woche von der Hauptstadt Azuka nach Frankfurt und dann wieder zurück und bin jetzt hier für 2 Tage. Schön, euch zu treffen. Und einer der Azukesen sagt zu ihm ganz spontan, ganz gefährlich, wenn du dieses Land kennst, dann weißt du, wovon ich rede. Er sagt ganz spontan, ich bin aber nicht mehr ein Muslime. Ich habe mich letztes Jahr bekehrt. Ich bin ein Christ, ich wurde getauft. Und der Mann aus Azuka sagte, das ist sehr interessant, weil vor 2 Jahren habe ich mich entschieden, ich will nicht mehr Islam für meine Familie. Ich will etwas Neues finden. Ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen, in Azukisch. Und ich verstehe vieles nicht, aber es interessiert mich schon, wer dieser Jesus ist. Und dann haben die 3 Azuken zu ihm gesagt, ja, dann komm doch morgen Abend zu unserer Hausgemeinde, weil dort sprechen wir ja auch Azukisch. Und dann kannst du andere Azuken treffen und dann kannst du auch alle deine Fragen stellen. Und der Mann ist tatsächlich gekommen an einem Freitagabend zu der azukischen Hausgemeinde. Hat viele Fragen gestellt, die ganze Hausgemeinde hat sich dann zu ihm gewandt für den Abend, es ging jetzt um ihn. Und er war so beeindruckt, dass er dann am Samstag zurückflog zur Hauptstadt in Azuka und einige Tage später eine E-Mail geschickt hat an die Hauptmitarbeiterin, die mir ja auch diese E-Mail geschickt hatte, diese Gemeinde ist außer Kontrolle geraten. Und er schrieb ihr eine E-Mail und sagte, ich möchte am Freitag meine Familie aus der Hauptstadt Azukas nach Frankfurt fliegen. Könnten wir das Wochenende mit dir verbleiben, um mehr über das Evangelium zu lernen? Ich möchte, dass meine ganze Familie diese Botschaft hört. Glaubt es oder glaubt es nicht, sie sind tatsächlich an einem Freitagabend als Familie nach Frankfurt geflogen. Verbrachten den ganzen Samstag mit mehreren Azuken in unserer Gemeinde und mit dieser Mitarbeiterin. Und dann am Sonntag kamen sie zum Nachmittagsgottesdienst mit ihren neuen azukischen Bibeln in Zeitung verhüllt, Zeitungspapier verhüllt, weil sie Angst hatten, dass er erkannt werden würde von Leuten in Frankfurt als Muslime, der jetzt eine Bibel hat. Und aber sie waren dafür in den Gottesdienst. Am nächsten Tag haben sie dann ein Video gesehen in der azukischen Sprache, wo ein Azuke über seine Bekehrung zu Jesus sprach und wie er jetzt Pastor geworden ist. Und er fleht die Leute seines Landes an, kommt zu Jesus, kommt zu Jesus. Was mir berichtet, ich war in Kanada die ganze Zeit, ich hatte überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun. Und was mir berichtet wurde, ist, dass die Familie da saß und die Tränen flossen, als sie dieses Evangelium hörten. Sind dann abgeflogen und dann einige Tage später haben sie eine E-Mail zurückgeschickt und gesagt, wir möchten gerne am Samstag als Familie nach Frankfurt fliegen. Wir möchten bitte getauft werden. Wir möchten uns bitte zu Jesus bekehren. Und aber können wir das so machen, dass es geheim bleibt? Weil wir wissen, es ist sehr gefährlich. Und dann ging es los mit den E-Mails zwischen Frankfurt und uns in Kanada. Ist Taufe überhaupt möglich als Geheimsache und so weiter und das ganze Problem und letztendlich einfach zu sagen, diese Familie ist tatsächlich nach Frankfurt geflogen und hat sich taufen lassen, hat sich zu Jesus Christus bekehrt und wird jetzt jeden Mittwochabend via Skype weiter in Gottes Wort gelehrt, weil sie in der Hauptstadt einfach keine Christen kennen, keine Gemeinden kennen, wissen nicht, wo sie hingehen sollen, um mehr und tiefer gehen zu können in ihrem neuen Glaube. Aber hier ist der springende Punkt, dann gehen wir essen. Sie wurden getauft von einem ihrer eigenen Landsmänner, der sich gerade letztes Jahr zu Jesus bekehrt hat und getauft wurde. Und das ist Gemeinde missional. Das ist Gemeinde, die sagt, wir wollen die Leute erreichen in unserem Umfeld, auch die Migranten, und dann wollen wir, dass die Migranten oder diese Leute, die sich zu Jesus bekehren, dass sie ein Mittel des Heiligen Geistes sind, dass Gemeinde und Evangelium multipliziert werden. Das heißt, wir investieren uns als Gemeinde in diese Leute, damit sie sich in ihre eigenen Völkergruppen investieren können. Und so geht der Fluss weiter und breiter und breiter. Und mehr Christen werden verfolgt werden. Und wie ich es verstehe, mehr und mehr Menschen werden zu Jesus kommen. Und deswegen dürfen wir auch mit Zuversicht missional sein. Wir wissen, Gott will und wird uns gebrauchen, um Menschen von allen Stämmen, Nationen und Sprachen zu sich zu bringen. Wir müssen nur bereit sein, mit dem Heiligen Geist Schritt zu halten. Vater, segne du bitte die Gemeinden Österreichs. Mach uns kontextualisiert, mach uns missional und in allem, was wir tun, Herr, halte uns treu. Treu an Jesus, treu an seinem Wort. Und wir danken dir für deine große Gnade. Amen.